Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen in der Predigt unter ein Wort stellen aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Johannes Kapitel 11 unter die Verse 25 und 26. Es ist ein sogenanntes Ich-Bin-Wort unseres Herrn. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis Vers 27. Noch einmal der Predigttext, das sind dann die Verse 25 und 26. Johannes Kapitel 11, Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, er ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, da fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, da lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.
Glaubst du das?
Sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Soweit die Schriftlesung im Rahmen unserer Predigt, die heute über die Verse 25 und 26 gehen soll. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den vergangenen Wochen haben wir in unseren Bibelstunden uns unter das 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes gestellt. Es ist bekanntlich das sogenannte Auferstehungskapitel. Und in diesem relativ langen Kapitel, da sahen wir, dass zwei Themen zentral stehen. Zum einen war es das Thema Jesus Christus, der tot war, der begraben wurde, er ist tatsächlich auferstanden. Er ist tatsächlich aus dem Grab herausgekommen und er wurde von vielen Zeugen gesehen. Es ist nicht einfach eine Einbildung. Nein, es ist tatsächlich so geschehen. Und zweitens, dass Christus auferstanden ist. Das ist das Fundament. Das ist die Grundlage dafür, dass auch wir die Hoffnung haben dürfen auf unsere Auferstehung. Auch wir werden einmal auferstehen. Heute Morgen in der Predigt stehen zwei Verse zentral, die genau um die gleiche Thematik kreisen. Sie sind Teil eines Gespräches zwischen Jesus und Martha, ein Gespräch, in dem es um die Auferstehung geht, angesichts dessen, dass Lazarus, der Bruder der Martha und der Maria, gestorben war. Und damit herrschte zunächst einmal in dem Haus großes Leid. Es waren noch sehr viele Menschen gekommen und alle wollten Martha und Maria trösten. Offensichtlich waren diese drei Geschwister nicht verheiratet. So fungierte Lazarus als die Stütze, wenn man so will, als der Versorger seiner Schwestern. Und nun war ausgerechnet er gestorben. Und dann kommt Jesus, ja man kann hinzufügen, endlich nach Bethanien. Und Martha empfängt ihn mit dem bitteren Vorwurf: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber dann fügt sie bezeichnenderweise hinzu: Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Einerseits also diese unbeschreibliche Trauer, dieses abgrundtiefe Leid über den Verlust ihres Bruders angesichts doch dieses offensichtlichen Sieges des Todes. Wieder mal scheint der Tod gesiegt zu haben. Andererseits aber bei der Martha, ja dieses Ahnen, was soll ich sagen, dieses Wissen, immerhin sagt sie doch jetzt, weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben, Herr. Eines weiß ich, du bist stärker als der Tod. Du bist der Lebensfürst. Bleiben wir zunächst einmal einen Augenblick bei dieser Kluft stehen, bei diesem Abgrund, der in diesen Worten der Martha zum Ausdruck kommt. Dieser Kluft zwischen einerseits der Herrschaft des Todes und andererseits der Macht des Sohnes Gottes. In den Evangelien werden uns ja außer dieser Begebenheit noch zwei andere Begebenheiten berichtet, in denen Jesus, wohlgemerkt vor seiner eigenen Auferstehung, Tote auferweckt hat. Also ins Leben zurückgeholt hat. Nicht zum einen ist es die Begebenheit der Auferweckung des Töchterleins des Jairus 12 Jahre bei dieses Mädchen erst alt. Und dann die Auferweckung ebenfalls eines jungen Mannes, des Jünglings von Nain. Also wir haben insgesamt 3 Totenauferweckungen. Und wenn wir uns diese Begebenheiten einmal anschauen, dann wird uns durch die Ereignisse dieser 3 Totenauferweckungen selbst und schon durch die Umstände deutlich diese Kluft. Sie wird uns gleichsam vor Augen gestellt. Einerseits die Macht des Todes und angesichts dieser Macht die Verzweiflung, das Resignieren, das Leiden der Menschen und andererseits eben unser Herr, der der Lebensfürst ist. Nicht da lesen wir, dieses 12-jährige Mädchen, es ist krank, ja es ist todkrank. Und der Vater, er war der Vorsteher der Synagoge zu Kapernaum, er weiß sich nicht mehr anders zu helfen, er rennt zu Jesus und er wirft sich, so heißt es im Markus-Evangelium, in seiner ganzen Ohnmacht, in seiner ganzen Hilflosigkeit, in seiner ganzen Verzweiflung vor Jesus nieder. Und er ruft aus, Herr, Meister, mein Töchterlein, es liegt in den letzten Zügen, komm doch, lege die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus entspricht dieser Bitte. Er macht sich auf den Weg und geht zusammen mit Jairus zu seiner sterbenden Tochter. Allerdings wird er unterwegs noch durch eine blutflüssige Frau aufgehalten, die durch ihn Heilung erfährt. Und durch all diese Umstände, man muss sich ja in orientalischen Städten immer durch die Menschenmassen hindurchwühlen, gleichsam. Währenddessen kommen Leute aus dem Haus des Jairus und sagen, deine Tochter ist inzwischen gestorben. Ende. Aus. Vorbei. Bemühe den Meister nicht weiter. Doch der Herr, er geht weiter. Bis zum Haus des Jairus und dann betritt er das Haus. Und dort empfängt ihn, wie sollte es anders sein, viel Klagen, viel Weinen. Die Leute, so heißt es, sie weinten und heulten. Und in diese Klage hinein erschallt das Wort des Herrn, das Kind, es schläft. Und jetzt achten wir einmal auf die Reaktion der Leute. Es heißt dann, sie lachten ihn aus. Sie verlachten Jesus. Ich glaube, wenn Menschen so schnell, so unmittelbar vom Weinen, vom Klagen zum Lachen hinüberwechseln, ins Lachen ausbrechen, dann ist das in der Regel immer Ausdruck eines bitter ohnmächtigen Lachens. Mehr ein Ausdruck der hilflosen Verzweiflung eben angesichts des Todes. Ach, du hast doch keine Ahnung. Doch Jesus, der Fürst des Lebens, er treibt die Leute hinaus. Der nimmt lediglich den Vater und die Mutter des Kindes mit sich. Er geht in den Raum, in dem das 12-jährige Mädchen aufgebahrt lag. Das heißt dann, er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu dem Mädchen, Talita Kumi, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Nicht, das klingt so, wie wenn die Mutter am Morgen die Kinder aufweckt, damit sie rechtzeitig zur Schule kommen. Und das heißt, sogleich stand das Mädchen auf und es ging umher. Die große Kluft. Auf der einen Seite diese abgrundtiefe Trauer, die sich in lautem Weinen äußert, unversehens gewechselt durch das Lachen, Zeichen der Verzweiflung. Dieses Mädchen, es hatte das Leben doch noch vor sich. Es war doch erst 12 Jahre alt. Und auf der anderen Seite der Lebensfürst, der die Macht des Todes bricht Talita Kumi, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Und dann das andere Ereignis, nicht weit von Kapernaum entfernt, ebenfalls in Galiläa. Da begegnen sich eines Tages zwei Züge. Wir befinden uns in der Stadt Nain. Jesus nähert sich mit seinen Jüngern und es heißt mit einer großen Volksmenge, diesem relativ kleinen und unbedeutenden Städtchen. Und als er gerade durch das Stadttor hineintreten möchte, da begegnet ihm ein anderer Zug. Da kommt ihm ein anderer Zug entgegen. Da wird ein Toter herausgetragen. Offensichtlich ebenfalls ein junger Mann. Jung war er. Und das heißt, er war der einzige Sohn seiner Mutter, die eine Witwe war. Und die Mutter, sie ging weinend hinter der Bahre her. Nicht wahr? Das ist das Einzige, was das gefallene Geschöpf, was wir, die wir Kinder Adams sind, angesichts des Todes überhaupt tun können. Hinter der Bahre hergehen und dem Gestorbenen gleichsam die letzte Ehre erweisen. Weinen. Was soll man auch sonst tun, angesichts der Übermacht des Todes? Auch in unserer westlichen Kultur haben wir ja die Regel, etwa in der Straßenverkehrsordnung, wenn uns ein Trauerzug begegnet oder ein Autokorso, bei dem offensichtlich ist, dass es sich um eine Trauergesellschaft handelt, dann hat dieser Zug Vorfahrt und dann haben alle anderen anzuhalten. Aus dieser Perspektive könnten wir durchaus auch unsere Kultur eben als eine Kultur unter der Herrschaft des Todes bezeichnen. Doch hier eben. Am Stadttor von Nain, auch hier begegnen sich zwei Züge. Aber hier hat nicht der Trauerzug den Vorrang. Das heißt, als der Herr sie, die Witwe, die ihren Sohn verloren hatte, sah, da erbarmte er sich über sie. Und er spricht zu ihr, weine nicht. Und nicht nur das, dann berührt der Herr die Bahre. Und da bleiben die Träger gleichsam schockiert stehen. Das macht doch kein normaler Mensch. Gezielt einen Toten anfassen. Das verunreinigt doch einen Menschen. Es sei denn, es ist der Lebensfürst, der hier in den Toten, in den Tod hineingreift. Dann sagt Jesus, junger Mann, ich sage dir, stehe auf und... Der Tote setzte sich auf und er fing an zu reden. Nicht häufig wird im Lukas-Evangelium von Jesus als dem Herrn gesprochen. In der Regel wird er genannt Jesus oder Jesus Christus. Aber eine der ganz wenigen Stellen, die lesen wir hier in Lukas Kapitel 7. Er ist der Herr, der triumphiert über den Tod, der die Herrschaft hat. Und auch hier in unserem Abschnitt, in Johannes Kapitel 11, da bezeichnet der Herr sich selbst mit einem Ereignis. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und dann bezeichnet er sich noch mit einem Zustand. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, hast du das verstanden? Zunächst bezieht sich diese gegenüber der Martha gemachte Aussage auf das, was sich unmittelbar danach ereignen wird, nämlich auf den verstorbenen Lazarus, der eben dann nach 4 Tagen aus dem Grab kam. Wenige Augenblicke später wird Lazarus, der schon stank, nachdem der Felsbrocken von der Öffnung des Grabes geschoben wurde, aus dem Grab tritt er heraus. Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Der Verstorbene, er kam heraus, noch an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Durch diese Auferweckung tritt Lazarus in das natürliche Leben zurück. Diese Auferweckung des Lazarus, sie war eine Art Wiederbelebung. Es war eine Rückkehr in diese Welt. Und damit konnte Lazarus nun wieder unter den normalen Bedingungen des menschlichen Daseins leben. Wir brauchen nur das Ende des Kapitels zu lesen, das wir heute nicht gelesen haben. Dann sehen wir, was für ein großes Ärgernis diese Totenauferweckung für die religiösen Führer im Judentum war. Aber wenn der Herr hier sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann bezieht er das nicht nur auf Lazarus, sondern er greift mit dieser Aussage über sich selbst, nämlich dass er die Auferstehung und das Leben ist, hinaus bereits auf das von ihm vollbrachte Heilswerk. Nicht ähnlich, wie wir es auch sonst bei anderen sogenannten Ich-Bin-Worten vernehmen. Denken wir etwa an das Wort, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Oder ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, und dann wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und so auch an dieser Stelle. Ich bin, sagt der Herr, die Auferstehung und das Leben. Und damit geht es hier keineswegs nur darum, eine Art Wiederbelebung des irdischen Lebens bei Lazarus einzuleiten. Eine Auferstehung, die dann vielleicht auch noch einmal kommt am Ende der Tage. Dass Jesus hier an die Auferstehung auch von uns denkt, das bringt er damit zum Ausdruck, dass er diese Aussage verbindet mit der Aussage, wer an mich glaubt, wird leben. Es ist also umfassender zu verstehen. Der Herr spricht hier über das Leben, das diejenigen haben, die an Jesus glauben. Nun lasst uns einmal genau hinschauen, was der Herr hier eigentlich sagt. Er sagt hier zweierlei. Zum einen sagt er, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich stelle diesen Satz mal etwas um. Auch wenn er gestorben ist, er wird leben, und zwar der, der an mich glaubt. Mit anderen Worten, du, der du an Jesus glaubst, du darfst wissen, so sagt Jesus, dass du leben wirst, und zwar selbst dann, wenn du stirbst, wenn du gestorben bist. Und gleich darauf, im nächsten Vers, in Vers 26, sagt Jesus scheinbar das genaue Gegenteil. Er sagt hier, jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Diese Aussage klingt doch so, als wenn wegen Jesus Christus, der doch die Auferstehung und das Leben ist, es gar kein Sterben mehr gibt. Er wird nicht sterben in Ewigkeit. Wie ist das zu verstehen? Was will der Herr hier sagen? Einerseits der Hinweis auf den Bruch, selbst wenn jemand gestorben ist, er wird leben. Andererseits mehr die Kontinuität. Jeder, der an mich glaubt, der wird leben und nicht sterben in Ewigkeit. Was heißt das? Schauen wir uns zunächst Vers 25 an. In diesem Vers weist der Herr auf die Diskontinuität hin zwischen dem jetzigen Leben und dem zukünftigen. Zwischen dem jetzigen und dem zukünftigen Leben liegt das Sterben. Liegt der Tod. Als der Herr nach seiner Auferstehung erhöht war und dann als der Erhöhte dem Johannes erschien, Johannes war damals auf der Insel Patmos, da ruft er diesem in der Verbannung lebenden, existierenden Johannes zu, Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe in Ewigkeit. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18. Und diese Aussage, die Jesus hier in Offenbarung 1 macht, da weist er auf seinen Tod hin, auf den Einschnitt im Leben dieses Lebensfürsten. Siehe, ich war tot, aber jetzt lebe ich in Ewigkeit. Und genauso ist das bei denen, die Christus angehören. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du gestorben bist, sagt der Herr. Ja, da gibt es einen Einschnitt in deinem Leben. Aber dieser Einschnitt ist eben nur ein Einschnitt. Er ist nicht das Ende. Er ist nicht einmal ein Bruch, ein Einschnitt, ja. Aber mehr eben auch nicht. Dass unser Sterben nur ein Einschnitt ist. Genau das macht der Herr hier an dem Tod und an der ins Irdische hinein erfolgten Auferweckung des Lazarus deutlich. Denn der Tod des Lazarus ist, so sagt es der Herr gleich am Anfang, er ist zur Verherrlichung Gottes da und damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. An der Auferweckung des Lazarus veranschaulicht der Herr, dass auch ein an Jesus Christus Glaubender zwar sterben muss, aber dann aufersteht, auferweckt wird. Nicht auch wir haben es schon erfahren oder wir werden es noch erfahren, je nachdem wie alt wir sind, wie das, was Martha hier erfahren hat. Da war jemand, der oder die mir sehr nahe stand, der oder die mir in meinem Leben Halt gab, durch den ich einfach wusste in diesem irdischen Leben, wo ich hingehöre, der oder die meine Fehler kannte, nur zu gut kannte, und sich trotzdem nicht von mir distanzierte, sondern zu mir stand. Und dann werden wir diesen lieben Menschen einmal verlieren. Und das ist bitter. Das heißt eben auch, dass wir dann Leid tragen. Und im Blick auf diesen Vers hier, Vers 25, kommt damit auch eins zum Ausdruck, dass das Leben aus Gott, das wir haben, und dass unser Glaube an Jesus Christus nicht inkompatibel mit dem Sterben ist. Die Herrlichkeit des Lebens aus Gott ist nicht, dass wir nicht sterben, sondern dass, obgleich wir sterben, leben werden. Trotz des Todes, trotz seines Todes, der Glaubende, der an Jesus Christus Glaubende, er wird leben. Eine wunderbare Verheißung, die uns der gibt, der, und daran denken wir heute in besonderer Weise, dem Tod die Macht genommen hat und leiblich auferstanden ist. Doch, als wenn das noch nicht ausreicht, fügt der Herr noch etwas hinzu. Jeder, der lebt und an mich glaubt, er wird nicht sterben in Ewigkeit. Sehen Sie, da gibt es nämlich zwischen dem Tod Jesu und unserem Tod einen gravierenden Unterschied. Der Tod Jesu, er war nicht nur ein schrecklicher Tod. Er war nicht nur ein grausamer Tod. Er war nicht nur ein Tod der Agonie und auch der Schande. Das alles könnte man vielleicht noch in einem Film darstellen. Vielleicht. Aber nein, das Besondere an dem Tod Jesu war, dass es ein Fluchtod war. Dass der Tod Jesu Ausdruck des Zaungerichts, des Verdammungsurteils und der Strafe über die Sünde war. Und das kann man nun wahrlich nicht in einem Film darstellen. Das war der Kelch, den der Sohn Gottes von seinem Vater empfing. Und so starb er. Aber der in diesen Tod hineinging, in diesen Fluchtod, in diesen Tod des Gerichts, er gab seinen Geist auf und er rief aus: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er rief aus: Es ist vollbracht. Dem Verbrecher, diesem Mörder am Kreuz, dem rief er zu: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und durch seine dann nach 3 Tagen erfolgte Auferstehung wurde Jesus, wie der Apostel Paulus einmal im Römerbrief Kapitel 1, Vers 4 sagt, erwiesen als der Sohn Gottes durch Kraft oder in Kraft, durch die Auferstehung. Darum kann Jesus sagen, obgleich ich tot war, ich lebe, ja, ich bin der Lebendige. Offenbarung 1, Vers 19. Und weil er das über sich selbst sagen kann, kann er das auch über jeden sagen, der ihm angehört, der an ihn glaubt. Obgleich du stirbst, du wirst leben in Ewigkeit. Ja, du hast Anteil, so sagt der Herr, an meinem Leben und wirst nicht den Tod sterben, den ich sterben musste, weil ich ihn für dich gestorben bin. Weil Christi Tod als dein Tod angerechnet wird, hat dein Sterben nichts mehr mit dem Zorngericht Gottes zu tun. Es ist nicht mehr Strafe für Sünde. Dein Tod hat nichts mehr zu tun mit den Elementen, mit den Aspekten des Zornes Gottes über dein Leben. Das Zorngericht, das hat Christus getragen. Vielmehr, um Christi willen hast du Anteil am Leben des Christus, des gesalbten Gottes. Und deswegen wirst du nicht in diesen Tod gehen. Weil er, der die Auferstehung und das Leben ist, einen wohlgemerkt unvergleichlich bittereren Tod durchgemacht hat. Einen qualitativ völlig anderen. Darum ist dein Tod lediglich der Durchgang zum Leben. Anders gesagt, darf ich es einmal so formulieren: Weil Christus die Auferstehung und das Leben ist, wirst du deinen Tod, dein Sterben gut überleben. Wegen ihm. Dem Tod ist die Macht genommen. Christus, ja, sie sind Entschlafene in Christus. Nichts anderes. So werden sie auch genannt. Und wenn die Stunde unseres Entschlafens kommt, dann dürfen wir uns dieses in Erinnerung rufen. Christus, er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er hat es bewiesen. Und das feiern wir heute. Und er hat gesagt, wer nicht glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, faktisch wird wegen Christus werden wir nicht in den Tod gehen, den unser Herr erlitten hat. Und dann blickst du angesichts auch deines eigenen Todes nicht in einen dunklen Abgrund. Vielmehr darfst du dann im Glauben, wie einst Stephanus, den geöffneten Himmel schauen und Jesus sehen, den Auferstandenen und Lebendigen, der die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Und wie sagt Stephanus über ihn, ich sah den Herrn an der zur Rechten Gottes des Vaters stehen, gleichsam um dich in Empfang zu nehmen. Normalerweise sitzt der Sohn Gottes, aber gleichsam, als wenn er den Seinen, Stephanus, in Empfang nehmen möchte, so schildert es die Schrift, der erste Christ, da steht Jesus zur Rechten Gottes. Es ist dieser Herr, es ist dieser Auferstandene hier, Herr, der ruft, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben? Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gehe und eine Stätte bereite, dann will ich wiederkommen und euch aufnehmen zu mir selbst, dass wo ich bin, auch ihr seid. Und an anderer Stelle sagt der Herr einmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Weil Christus gestorben ist und weil er dann am dritten Tag auferstanden ist und damit bewiesen hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Herr ist, deswegen dürfen wir, was die Frucht seines Leidens und seines Sterbens ohne Furcht in die Zukunft blicken, in dem Wissen, unser Sterben ist nur ein Durchgang in das Leben. Und weil Christus auferstanden ist, ja, wie der Herr hier zu Martha sagt, die Auferstehung und das Leben ist, deswegen dürfen wir uns in seiner, in Christi Auferstehung freuen und getröstet sein, in dem Wissen, wegen der Auferstehung Christi wirst du deinen Tod gut überleben. Amen.